Der angegebene Predigttext, das sind so zwei, drei Verse aus Jeremia 14. Wenn man nur diese Verse liest und kein umfängliches Wissen dazu hat, versteht man nicht allzu viel. Daher werde ich uns mal das ganze Kapitel 14 vorlesen. Ich habe dazu keine fertige Predigt im Internet gefunden, die schon jemand mal gehalten hätte, wo man mal gucken könnte, welche Gedanken da schon mal bewegt worden sind. Der Text spricht aber für sich. Und die Parallelen sind so erdrückend, das hat mich nachts im Bett beschäftigt. Und man kann davon vieles ableiten. Ich lese uns jetzt mal Jeremia 14. Das Wort des Herrn erging an Jeremia als Antwort auf die Klagen wegen der Dürrekatastrophe. Ganz Juda trauert. Die Städte sterben. Ihre Bewohner hocken klagend auf dem Boden. Jerusalem schreit um Hilfe. Die Reichen schicken ihre Diener zum Wasserholen, doch die finden keinen Tropfen mehr an den Zisternen. Mit leeren Krügen kommen sie zurück. Enttäuscht und mutlos verhüllen sie ihr Gesicht. Auch die Bauern sind verzweifelt und verhüllen ihr Gesicht. Der Ackerboden ist ausgedörrt, weil kein Regen fällt. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Neugeborenes im Stich, weil sie kein Grün mehr findet. Die Wildesel stehen auf kahlen Bergen und schnappen nach Luft wie Schakale. Ihr Blick ist erloschen, denn es gibt nichts mehr zu fressen. Herr, unsere Vergehen klagen uns an, aber hilf uns doch um deiner Ehre willen. Oft haben wir uns von dir abgewandt und gegen dich gesündigt. Aber du bist Israels einzige Hoffnung. Du allein kannst uns retten, wenn wir in Not sind. Warum tust du, als sei dir unser Land gleichgültig? Als wärst du ein Reisender, der nur für eine Nacht absteigt? Warum tust du, als könntest du nicht helfen? Als wärst du ein Kriegsheld, den die Überraschung entwaffnet hat? Du bist doch mitten unter uns, Herr. Wir sind dein Volk. Du hast uns zu deinem Eigentum erklärt. Verlass uns nicht. Aber der Herr sagte zu mir über dieses Volk: Sie laufen von einem zum anderen, wie es ihnen gerade passt. Das ist so ihre Art. Ich habe keine Freude mehr an ihnen. Ich sehe über ihre Vergehen nicht mehr hinweg, sondern ich ziehe sie jetzt zur Rechenschaft. Weiter sagte der Herr zu mir: Bete nicht für dieses Volk. Bitte mich nicht darum, dass ich der Not ein Ende mache. Sie können fasten und beten, so viel sie wollen. Ich höre sie nicht. Auch mit Brandopfern und Speisopfern können sie mich nicht umstimmen. Ich bin entschlossen, sie durch Krieg, Hunger und Pest zu vernichten. Ach Herr, du mächtiger Gott, erwiderte ich, die Propheten sind schuld, die reden ihnen ein, es gibt keinen Krieg und keine Hungersnot. Der Herr hat versprochen, dass er diese Stadt immer schützen will. Aber der Herr antwortete mir: Diese Propheten erzählen Lügen. Es ist nicht wahr, dass sie in meinem Auftrag reden. Ich habe sie nicht geschickt, ich habe kein Wort zu ihnen gesagt. Was sie für Offenbarung ausgeben, ist leeres Gerede. Sie prophezeien, was sie sich selber ausgedacht haben. Ich werde dir sagen, was ich mit diesen Lügenpropheten tue, die euch einreden, dass das Land von Krieg und Hungersnot verschont bleibt. Sie selbst werden durch Krieg und Hunger umkommen. Und genauso wird es den Leuten gehen, die sich diese Prophezeiungen anhören. Ihre Leichen werden auf den Straßen Jerusalems herumliegen und die Leichen ihrer Frauen und Kinder dazu. Niemand wird sie begraben. So bestrafe ich sie für ihren Ungehorsam. Weiter sagte der Herr zu mir: Lass sie wissen, wie betroffen du bist. Sage zu ihnen: Ich weine Tag und Nacht und kann nicht aufhören. Denn über mein geliebtes Volk ist furchtbares Unglück hereingebrochen, es ist unheilbar verwundet. Gehe ich aufs Feld hinaus, sehe ich die Leichen der Männer, die im Kampf da umkamen. Kehre ich in die Stadt zurück, finde ich Menschen, die dem Hungertod nahe sind. Priester und Propheten laufen im Land umher und wissen keinen Rat. Herr, erwiderte ich, hast du denn ganz Juda fallen lassen? Willst du vom Zionsberg nichts mehr wissen? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir warteten darauf, dass alles wieder gut würde, aber es kam nichts Gutes. Wir hofften auf Genesung, aber es wurde immer schlimmer. Wir wissen es, Herr, und geben es zu. Wir sind vor dir schuldig geworden, wir und unsere Väter. Aber jetzt geht es um die Ehre deines Namens. Es geht um den Thron deiner göttlichen Herrlichkeit, der an dieser Stadt steht. Denk an den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Kündige ihn nicht auf. Unter den Göttern der anderen Völker gibt es keinen, der es regnen lassen kann. Und auch der Himmel macht nicht den Regen. Du, Herr, unser Gott, hast alles geschaffen. Du allein bist unsere Hoffnung. Es ist schon bedrückend, diese Worte zu hören, ne? Also in mir hat sich richtiges Unbehagen ausgebreitet, muss ich sagen. Wenn der Himmel schweigt und Gott doch redet. Wisst ihr die Parallelen zum Heute? Wir leben auch in einer Zeit, wo viele Menschen sagen, wo ist Gott? Warum passiert das und das? Wenn es einen Gott gibt, kann es doch nicht so viel Ungerechtigkeit geben, so viel Kriege, so viel Not, so viel Elend. Es wird von Klimakrisen geredet. Heute Morgen habe ich Nachrichten gehört, jetzt legen wir uns mit den USA auch noch an und was weiß ich. Die Gesellschaft ist gespalten in rechts und links und was weiß ich alles noch. Es gibt persönliche Nöte, Krankheiten, jede Menge. Und es scheint ganz oft, als würde der Himmel schweigen. Dass Gott nichts sagt. Gebete bleiben unbeantwortet. Keine Hoffnung. Vertrauen bröckelt. Jeremia 14 führt uns hinein in solch eine Situation. Es ist ein Kapitel über Dürre. Äußerlich, aber auch innerlich ursächlich. Kein Regen, kein Brot, keine Perspektive. Wenn ihr die gesellschaftliche Situation, die wirtschaftliche Situation in unserem Land anguckt, die Parallelen sind für mich nicht von der Hand zu weisen. Die Wirtschaft, ich habe gestern gehört, 400.000 Arbeitsplätze in der Industrie die letzten 2-3 Jahre verloren. Autoindustrie liegt am Boden. Die Werften ohne Stütze würden sie alle pleite gehen. Es ist so, als ob ein Schwert über unserem Land hängt. Und man muss jetzt auch mal anfangen, damals Jeremia und auch wir heute Not beim Namen zu nennen. Aber auch falsche Hoffnungen entlarven und den einzigen Weg zu einer wirklichen Hoffnung zeigen. Damals, das war im späten 7. und frühen 6. Jahrhundert vor Christus, da steht Juda kurz vor dem Untergang. Politisch instabil, verweltlichte Könige, geistlich völlig korrupt, aber selbstsicher, religiös selbstsicher. Das Ergebnis ist diese fürchterliche Dürre. Die Menschen kommen wirklich wirtschaftlich mit ihrem Leben, sie kommen ans Ende. Soziale Unruhen, Todesangst sind die Folgen. Aber es ist mehr als ein Naturereignis, sie ist ein geistliches Zeichen. Gottes Volk hatte sich schon lange von ihrem Gott entfernt. Sie haben sicherlich Traditionen aufrechterhalten, aber nicht mehr im Herzen. Jetzt wird auch äußerlich sichtbar, was schon lange vorher vertrocknet und gestorben war. Es werden uns erschütternde Bilder vor Augen geführt. wie die Menschen ihre Diener zum Wasser schicken und sie kommen zurück, weil da ist nichts mehr. Der Ackerboden reißt auf. Das haben wir auch schon gesehen, ne? Wenn es lange nicht regnet im Sommer und alles vertrocknet, eine Hirschkuh verlässt ihr Junges. Das ist völlig unnatürlich. Das macht die nur in der allergrößten Not. Das ist eigentlich kein schöner Text für eine erbauliche Predigt heute. Was sehen wir heute? Es gibt viel innere Leere bei den Menschen, obwohl es unzählige Angebote gibt. Unzählige. Die Menschen haben Burnout, obwohl sie mehr Freizeit, Technik und Wohlstand haben als je zuvor. Als ich Kind war, haben wir teilweise mit 9 Personen in einer Wohnung gewohnt und wir hatten keine Waschmaschine. Meine Mutti hat das mit der Hand gewaschen. Das Wort Burnout kannte sie nicht. Was ist mit den Menschen los heute? Die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Jeder versucht, sein Geld zu retten oder er sucht sich Ersatzbefriedigung, Fitness oder versucht, sich selbst darzustellen. Und dass unser Leben nicht so sicher ist, das haben wir beim Berliner Stromausfall gesehen. Da reichen kleine Sachen und alles bricht zusammen, was sicher erscheint. Die Menschen sind zwar äußerlich elektronisch miteinander vernetzt, aber innerlich trotzdem ganz oft einsam. Viele haben alles materiell, aber doch fehlt etwas Entscheidendes. Wenn Gott aus dem Zentrum verschwindet, verliert alles andere seine Tragkraft. Guck doch mal. Damals waren es gottlose Könige, die das Volk zum Abfall geführt haben. Ich will hier keine politischen Reden halten, aber mir kommt das so vor, als ob unsere Politik sich nicht besonders nach dem richtet, was Gott sagt. Und das Ergebnis können wir sehen. Die Gesellschaft wird immer gottloser, zügelloser, aber es macht keinen glücklicher und es geht uns auch nicht besser dabei. Jeremia betet: Herr, wenn unsere Sünden gegen uns zeugen, so handle doch um deines Namens willen. Das klingt erstmal gut. Er bittet Gott um Hilfe, aber was fällt dabei auf? Es gibt keine Umkehr. Es gibt keine Abkehr von den Götzen. Es gibt keinen Bruch mit der Ungerechtigkeit. Es ist ein Gebet aus Not, weil es nichts zu essen und zu trinken gibt, aber es ist keine Buße da. Viele Menschen beten, Gott, hilf mir doch, wenn es ihnen nicht gut geht, aber sie wollen nicht zu ihm umkehren. Sie wollen nicht auf ihn hören. Heute beten Menschen, Gott segne uns, Gott hilf uns, Gott greif doch ein. Aber ohne die Frage, wo muss ich umkehren? Diese Gebete bleiben wirkungslos. Und dann kommt etwas, was mich zutiefst bewegt hat. Gott sagt zu Jeremia, du sollst nicht für dieses Volk beten. Sie lieben es, umherzulaufen. Ihre Füße halten sie nicht zurück. Sie laufen zu fremden Götzen. Sie haben sich von Gott abgekehrt. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Wir reden alle immer gern von Gottes Liebe und seiner Barmherzigkeit, aber wir vergessen seine Heiligkeit. Und seine Liebe, seine Heiligkeit, die lässt sich nicht mit Halbherzigkeit abspeisen. Und die größte Tragödie im Leben ist nicht äußeres Leid, auch wenn es sehr bedrückend sein kann, sondern es ist ein verstocktes Herz, das sich von Gott abwendet, weil es hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Leid kann zu etwas Gutem werden, wenn es zu Buße und Umkehr und zurück zu Gott führt. So, dann laufen sie darum, die falschen Propheten, und sie versuchen, das Volk zu beruhigen. Es wird kein Krieg geben und Hunger wird euch nicht treffen. Ich will auch nicht gegen andere Pastoren hetzen, aber Die Verkündigung soll sich schon an Gottes Wort orientieren und das sagen, was Gott sagt, nicht was wir uns gerne ausdenken würden. Ein Prediger ist kein Psychologe, der dem Wohlbefinden der Menschen dient. Ein Prediger ist jemand, der den Menschen Gottes Wahrheit sagen soll und auch muss. Jeremia weint dabei. Er weint. Wird auch der weinende Prophet genannt. Wenn man sein Leben so verfolgt, wenn man sich das mal alles durchliest, der hat kein schönes Leben gehabt. Ich möchte nicht mit ihm tauschen, muss ich so sagen. Der hat richtig Herzeleid getragen über das, was in seinem Volk passiert. Propheten, die einen falschen Frieden verkündigen, nützen den Menschen nicht, sie richten eher Schaden an. Gott ändert sich nicht durch falsche Prophetie. Gott ist heilig und gerecht und er ist Liebe, er ist barmherzig, aber im Rahmen dessen, wie er es sagt. Jeremia ist dabei aber kein kalter Ankläger, der von oben herab mit seinen Mitmenschen umgeht. Er weint. Wie geht es uns mit unseren Mitmenschen, wenn wir Menschen sehen, wie sie durch ihr Leben laufen und man genau weiß, wenn sie so weiterlaufen, kommen sie nicht in der Ewigkeit bei Gott an? Was empfindet ihr dabei? Ich bin heute Morgen hergefahren, da kam mir ein Nachbar, der war beim Bäcker, hat Brötchen geholt. Und ich habe so gedacht, Nils, du hast noch nie mit ihm darüber gesprochen, was einmal sein wird. Und habe so gedacht, Herr, wenn es sein kann, dann schenke eine Gelegenheit, dass du ihm das noch sagen kannst. Wohin gehen all diese? Lässt uns das gleichgültig? Jeremia weiß, dass Gott straft und er weint darüber. Tränen statt Verachtung. Und dieses Weinen hat eine Motivation, und das ist Liebe. Und ohne Liebe zu seinen Nächsten kommt man nicht wirklich an sie ran. Man kann knallhart die Wahrheit sagen, damit aber nur Distanz und Ablehnung hervorrufen. Wenn man Jeremia 14 zu Ende liest, endet das erst einmal ohne eine schnelle, gute Lösung. Die Dürre bleibt, das Gericht kommt. Und doch bleibt eine Frage offen. Wie kann ein heiliger Gott ein schuldiges Volk retten? Und diese Antwort finden wir in dem Text noch nicht. Wir, die wir heute leben, die wir im Heilsplan Gottes schon ein Stückchen weiter sind, wir kennen Gottes Antwort darauf. Er hat sein Volk, die Menschen insgesamt, nicht dazu bringen können, so zu leben, dass sie wohlgefällig wären. Das schafft auch keiner von uns, ich jedenfalls nicht. Wir können Gott nicht wohlgefällig leben. Es gibt eine andere Lösung und diese Lösung ist Jesus Christus in Person. Gott bleibt nicht fern, er kommt selbst. Er trägt die Dürre unserer Gottesferne. Dieser Ausspruch, mich dürstet am Kreuz, hat vielleicht auch damit zu tun. Wo er diese Dürre, diese Gottesferne auferlegt bekommt, die uns eigentlich trifft. Das Nein Gottes über die Sünde wird zum Ja Gottes über dem Sünder. Gott gibt seine Heiligkeit nicht auf. Er erfüllt sie selbst. Jeremia ruft uns aus der Vergangenheit zu, dass wir ehrlich sein müssen. Er ruft uns zur Umkehr auf und zu neuem Vertrauen in den Heilsplan Gottes, in das, was er uns anbietet. Es gibt in unserer Zeit noch nicht einmal eine reale Situationseinschätzung. Es sind viele Leute, die kluge Worte gebrauchen, die gerne im Fernsehen reden, aber letztendlich haben sie nicht wirklich was zu sagen. Nichts, was für die Ewigkeit Bestand hätte. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell man Versprechen bricht, wie schnell man lügt, wie man Kriege anheizt und Geld verbrennt. Eine reale Selbsteinschätzung kann nur im Licht Gottes passieren, nur dort. Und eine wirkliche Situationsveränderung auch im weltlichen, im politischen, im wirtschaftlichen. Wir haben zu Anfang gelesen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn wir uns von Gott trennen, verlieren wir alles. Und wir sind genauso wie Jeremia mitten in so einer Zeit drinne, wo die Menschen von Gott eigentlich nichts hören wollen. Sie wollen nichts hören. Und es ist auch nicht immer schön. Sein Leben war nicht schön und auch als Christ, wenn man mit Gottes Augen versucht, seine Umwelt wahrzunehmen, kann man ganz oft sehr traurig werden. Wenn die Menschen weglaufen von Gott, nichts hören wollen, ihr Leben aufs Spiel setzen, andere mitreißen. Aber es gibt tatsächlich auch Mutmachendes. Ich lese mal aus Johannes 7. Aber am letzten, dem höchsten Tage des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Menschen, die in einer geistlichen Dürre leben, können bei Christus satt werden, trinken, das, was sie wirklich brauchen, was ihre Seele wirklich braucht. Mehr als nur ein freudiges Erlebnis beim Yoga oder, weiß ich nicht, irgendwelche Gurus oder Prana und wie das alles heißt. Die Frage bleibt auch für mich, was trägt wirklich im Leben und vor allen Dingen, wo endet es? Wie endet es? Wo werde ich sein? Und meine Gedanken kreisen immerzu darum, mir fällt nichts Klügeres ein, als die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn Jesus anzunehmen. Gottes Furcht ist aller Weisheit Anfang. Das ist, was ich letzten Sonntag schon hatte, wenn man auf dem richtigen Standpunkt steht, muss man gar keine 1000 PS im Kopf haben, um zum richtigen Ergebnis zu kommen, weil Gott uns trägt und gnädig ist und er regelt alles für uns. Und wo Menschen sich von ihm trennen, geht es in die Irre. Das ist ein Automatismus. Ich weiß, das war heute keine unbedingt erbauliche Predigt, aber ich wollte mich auch vor diesem Text nicht drücken. Und vielleicht muss man auch mal ernst darüber nachdenken. Wisst ihr, wenn man nicht immer Hochgefühle hat bei dem, was man glaubt, das wird wahrscheinlich noch mehr werden. Wir sind in dieser Welt ein Stück Außenseiter. Jeremia ist das auch gewesen. Die haben ihn ins Loch geschmissen, die haben ihn hungern lassen, einfach nur, damit er den Mund hält, weil sie das nicht hören wollten, was Gott sagt. Und auch heute ist das so. Wir dürfen es gerne in Liebe und so freundlich wie möglich sagen, aber wir dürfen die Wahrheit nicht verbiegen. In keinster Weise. Und ich habe sogar Schiss davor, muss ich euch sagen. Und ich werde das hoffentlich auch nie tun. Amen.